Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Hier bei uns geht es nicht nur um Theorie, sondern um echte Verhandlungsstrategien von dem Verhandlungstrainer Daniel Kagel. Seien Sie gespannt, lernen Sie Neues und gewinnen Sie jede Verhandlung. Das ist keine Option, das ist Verhandlungssache. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Verhandlungssache mit dem heutigen Thema Verhandlung mit mir selbst, die dritte Verhandlung. Ich begrüße recht herzlich Daniel Kagel. Hallo Daniel.
Hallo Nils.
Daniel, warum haben wir diese Folge, diesen Folgentitel ausgewählt? Weil wir eine Frage bekommen haben. Auf Instagram kam die Frage rein, was denn genau diese dritte Verhandlung genau ist. Wir hatten das schon mal in ein, zwei Podcast-Folgen thematisiert. Du hast auch gesagt, es gibt drei Verhandlungen. Ich möchte da gar nicht zu viel jetzt selber sagen. Du musst uns bitte einmal abholen und nochmal genau erklären, was genau meinst du mit dritte Verhandlung? Ist das überhaupt ein Wort von dir? Gibt's das allgemein?
Nein, das gibt's nicht allgemein. Das ist ein Begriff von mir. Fußt darauf, dass wir sagen, wir haben, und das ist allgemein bekannt, in einer Verhandlung drei Verhandlungen. Das heißt, wir haben einmal die Verhandlung, die beide Parteien miteinander führen. Das ist die erste. Dann haben wir die zweite Verhandlung. Das ist die, die dein Verhandlungsgegner mit sich führt. Und dann haben wir die dritte Verhandlung. Und über die reden wir. Das ist die, die du mit dir führst.
Wenn jetzt eine Verhandlung ansteht, wann beginnt diese dritte Verhandlung? Ist die vorher? Ist die zeitgleich? Ist die danach? Wann genau findet die statt?
Also ich komme gebürtig aus dem Verkauf und da kann ich dir sagen, fängt die schon weitaus früher an. Also das sind grundlegende Fragen in der dritten Verhandlung, die du dir stellen darfst. Wie ist zum Beispiel dein Verhältnis zum Preis? Da erlebe ich eben ganz, ganz oft, dass Menschen über ihren eigenen Preis bei ihrer eigenen Dienstleistung oder bei ihrem eigenen Produkt schon sagen, das bin ich gar nicht wert. Das ist viel zu viel. Ja, der Wettbewerb ist ja immer billiger. Und das ist deswegen so normal, weil viele Verkäufer bekommen ja in ihrem Berufsleben ständig was gesagt, sie sind zu teuer. Und wenn du da nicht aufpasst, dann hast du halt irgendwann die innere Einstellung, dass du selber zu teuer bist. Und wenn du dann in die dritte Verhandlung gehst und einen Preis durchsetzen willst und dich dann selber fragst, sag mal, ist das echt ein fairer Preis? Ja, wie sollst du dann die große Verhandlung gewinnen? Die erste, wenn du in der dritten Verhandlung schon sagst, dass ich bin zu teuer. Und das fängt eben weit, weit früher an, bevor wir uns überhaupt an den Verhandlungstisch setzen.
Also ist die Zahl 3 damit gemeint, dass es wirklich in der Anzahl 3 sind und nicht in der Reihenfolge die dritte Verhandlung?
Genau, das ist richtig. Genau, das ist irreführend. Es ist nicht die dritte, was die Anzahl, was die Reihenfolge betrifft, sondern es geht nur um die dritte Verhandlung, weil das die dritte ist. Ich hätte auch sagen können, die erste ist das, ist die mit mir. Die zweite ist die, die er mit sich oder sie mit sich führt. Und die dritte ist die große Verhandlung. Ich nenne es halt einfach die dritte Verhandlung.
Jetzt kann ich ja wahrscheinlich nur 2 von diesen 3 Verhandlungen steuern, also die der Gegenüber mit sich selber hat, die kann ich ja nicht steuern. Ich kann nur die ersten beiden steuern. Was stimmt, ja?
Na, das ist nicht ganz richtig. Ich kann natürlich mein Gegenüber schon sehr wohl manipulieren oder beeinflussen, klingt etwas euphemistischer, indem ich ihm vorher schon sage, was ich von seinem Angebot halte, von seinem Preis halte, von der Art und Weise. Also das heißt, ich habe schon die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, dass mein Gegenüber im Vorfeld schon denkt, eieiei, da bin ich aber zu teuer oder da bin ich zu billig oder da bin ich, da muss ich mehr nachlegen. Na, ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel schon als Lieferant sage, wir hatten das die letzten Jahre, wir haben Lieferprobleme, dass ich also schon im Verkaufsprozess meinem Kunden sage, hör mal, ich mache dir gerne ein Angebot, nur du weißt, wir brauchen später über den Preis nicht mehr reden, weil eins ist klar, Lieferfähigkeit ist der neue Preis, sei froh, wenn du überhaupt Ware bekommst. Ja, so, was passiert jetzt, wenn ich so einen Satz in einer frühen Phase des Verkaufsgesprächs fallen lasse? Dann fängt natürlich mein Gegenüber schon, bevor es überhaupt zur Preisverhandlung geht, an, drüber nachzudenken, ja mein Gott, kann ich mir das überhaupt leisten, hier zu fordern? Ich bin froh, wenn ich überhaupt was bekomme. Und jetzt fängt es an, die sogenannte zweite Verhandlung, aktiv zu werden. Und die habe ich damit auch schon ein Stück weit beeinflusst und manipuliert im Vorfeld.
Lass uns mal zu der inneren Verhandlung mit sich selber mal explizit, lass uns da mal drüber sprechen und ein Auge drauf werfen. Kann man sich das, ich habe das so bildlich bildlich vor Augen wie dieses Engelchen und Teufelchen, was man kennt und was oft bemüht ist, dieses Beispiel. Wenn ich jetzt vorhabe, ich will einen Fernseher kaufen und werde da jetzt gleich verhandeln, ich will 100 Euro Rabatt bekommen und dann ploppt Engelchen und Teufelchen auf und die verhandeln miteinander, ne, so wie man das kennt aus Filmen. Würdest du sagen, das ist die innere Verhandlung oder ist damit was anderes gemeint?
Also in der inneren, also das ist ein Teil der inneren Verhandlung. Innere Verhandlung spielt sich auf vielen Ebenen ab. Das Wichtigste ist, erstmal müssen wir unterscheiden, ob Einkauf- oder Verkaufssituation. Im Einkauf, gerade wenn du jetzt im Einzelhandel bist und sagst, hey, ich will mir eine Waschmaschine kaufen, ist das sicherlich noch ein bisschen trivialer. Hier geht es darum, in der dritten Verhandlung erstmal dir klar zu machen, dass Verhandeln etwas ganz Normales ist und dass das völlig in Ordnung ist. Das heißt, den Mut aufzubringen, erstmal hinzugehen und überhaupt nach einem Rabatt zu fragen. Ne? Also das klassische Bazar-Thema. Ne? Und den Mut zu haben, hinzugehen und zu sagen, ich würde gerne an der Käsetheke weniger bezahlen. Das ist die dritte Verhandlung in diesem Fall mit dir selbst. Und die kannst du natürlich durch mentale Arbeit und durch Weiterbildung, kannst du das wunderbar einreden und kannst da besser werden. Im B2B-Bereich, wenn du es mit Geschäftskunden zu tun hast, ist eben auch der Unterschied, bist du auf der Einkaufs- oder auf der Verkaufsseite. Ja, und da geht es für beide Seiten, gründlich in der Vorbereitung zu sein, und die dritte Verhandlung schon entsprechend vorzubereiten. Das fängt zum Beispiel an bei der Vorbereitung des gesamten Gesprächs. Je mehr ich mich vorbereite auf eine Verhandlung, und zwar schriftlich, also Gesprächsleitfaden, Einwandbehandlung etc., das kann ich im Vorfeld ja alles bearbeiten. Je mehr du das machst, desto mehr gibt dir das Sicherheit. Und Sicherheit ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten Skills und Fähigkeiten und Einstellungen, die du in, während, vor und auch nach der Verhandlung haben kannst. Sicherheit gibt dir eine breite Brust. Genauso wie das Thema Butner. Wir haben schon über das Thema Butner gesprochen, die Best Alternative to a Negotiated Agreement. Das heißt, hier können wir ganz klar sagen, je stärker deiner Butner in der Vorbereitung, desto stärker wird deine Machtposition und desto stärker wirst du auch deine dritte Verhandlung gewinnen.
Daniel, ich würde gerne mal ein bisschen in deinen Kopf rein, quasi jetzt Mäuschen spielen in deinem Kopf. Ich würde gerne mit dir ein kleines Experiment machen. Bist du dafür empfänglich?
Ich bin immer dafür empfänglich.
Bitte mach mal 100 Liegestütze. du möchtest mein Mikrofon kaufen. Jetzt gleich. Wir haben in einer Minute eine Verhandlung darüber. Und ich krieche jetzt mit unseren Hörerinnen und Hörern gemeinsam in deinen Kopf. In einer Minute treffen wir uns. Und du bist jetzt gerade in der dritten Verhandlung. Du bist in der Verhandlung mit dir selbst. Was würden wir da jetzt hören? Sprich das mal laut aus.
Ich finde dein Mikrofon toll, aber ich will dir das auf gar keinen Fall zeigen. Und wie schaffe ich es jetzt, möglichst wenig Interesse an deinem Mikrofon zu haben? Und mein erster Impuls ist, ich muss mir jetzt in der nächsten Minute schlagartig eine Button aufbauen. Das heißt, ich gehe auf Amazon und guck mir sofort an, wo es Mikrofone gibt, guck mir die Preise an, geh dann noch auf eBay Kleinanzeigen und guck mir, wo es günstige Mikrofone gibt und schau mir hier Preise an, damit ich erstens ein Gespür dafür bekomme, was so ein Mikrofon wert ist und wo es ähnliche Mikrofone gibt, wie du sie hast. Damit ich dir auf gar keinen Fall das Gefühl gebe, dass ich ein Mikrofon von dir haben will. Das gibt mir die Sicherheit und das gibt mir auch die Gelassenheit, gleich in die Verhandlung zu gehen und zu sagen, ach Nils, tolles Mikrofon, was du da hast, sag mal, brauchst du das noch? Ja. Weil schlecht wäre natürlich, wenn ich die dritte Verhandlung anders angehe und sage, boah, was ein geiles Mikrofon, ey, das möchte ich unbedingt haben, da muss ich gleich mal mit Nils sprechen. Weil das Schlimme ist, das riechst du. Du riechst, wenn ich es unbedingt haben will. Und ich muss mich davon trennen, es unbedingt haben zu wollen, ne, jetzt als Einkäufer gesehen. Und das ist genau das, weil du bist Verkäufer in der Situation und egal, auch wenn du der größte Amateur bist, aber du riechst nach 10 Sekunden, ob ich mega Interesse habe oder ob ich leichtes Interesse habe. Und mein Ziel muss es natürlich sein, ein eher leichtes Interesse zu zeigen. Weil sobald du siehst, dass ich hohes Interesse habe, wirst du das ausnutzen. Du jetzt nicht, weil wir uns gut kennen. Du wirst es mir sogar schenken, vermute ich. Aber jeder andere wird es wahrscheinlich nicht tun und wird das dann ausnutzen.
Ja, spannend. Also ich, was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist, dass dieses Thema Butner und Vorbereitung ja quasi schon dazu führt, dass diese innere Verhandlung wahrscheinlich positiv läuft, ne? Wenn du diese beiden Dinge mitbringst.
Ja, birgt allerdings auch eine Gefahr. Und jetzt wird es sehr komplex. Warum sollte ich mir meine Butner nicht zwingend als Ziel nehmen? Ganz einfach. Bleiben wir bei deinem Mikrofonbeispiel. Nehmen wir mal, dein Mikrofon kostet 100 Euro neu. Ich gucke auf Amazon, 100 Euro. Das ist also meine aktuelle Butler, die ich habe. Wenn du es nicht unter 100 Euro rausrückst, kaufe ich es auf Amazon. So, jetzt gehe ich aber auf eBay Kleinanzeigen und sehe, oh, da gibt es Leute, die verkaufen das für 80 Euro. Das heißt, 80 Euro ist jetzt meine beste Butler für dieses Mikrofon. So, und jetzt passiert ein großer Fehler bei vielen. Jetzt gehe ich wie in die Verhandlung. Ich gehe mit dem Ziel in die Verhandlung 80 Euro minus X. Das heißt, rein rechnerisch wäre ich für 79,90 Euro bereit, dein Mikrofon zu kaufen. Stimmt's?
Ja.
Weil ich habe keine bessere Butler. Aber jetzt stell dir mal vor, du wärst bereit, das Mikrofon für 70 Euro zu verkaufen, in deinem Kopf, in deiner zweiten Verhandlung, die du mit dir hast. Dann habe ich hier ein großes Problem, weil ich habe nur eine Butler von 80 und die habe ich mir als Ziel gesetzt. Das heißt, ich wäre mit 79 schon zufrieden. Bin ich aber nicht. Mein eigentliches Ziel sollte ein Anker sein, der weitaus niedriger ist. Das heißt, meine Butler, und das ist jetzt ein wichtiger Satz, der ist kompliziert, aber der ist wichtig. Meine Butler, die ich habe, sollte nie mein primäres Ziel in meiner Verhandlung sein. Zumindest nicht wissentlich. Meine Butler muss ich im Hinterkopf haben, dass ich weiß, aha, 80 Euro kriege ich es auf jeden Fall. Aber meine Butler darf nicht mein primäres Ziel sein, weil wer weiß, vielleicht kriege ich dein Mikrofon ja sogar für 60 Euro. Das habe ich noch gar nicht ausgetestet. Und deswegen muss ich viel, viel aggressiver ankern oder rangehen und testen und gucken und verhandeln, weil wer weiß, ob du, ja, wie schon gesagt, nicht bereit bist, viel, viel tiefer zu gehen. Ne? Aber wenn ich mir einen Butler von 80 gesetzt habe, dann weiß ich ganz genau, werde ich mit 79 rausgehen. Ja.
Die einzige Lösung, die mir da jetzt einfällt, um eine Butler zu haben, aber es auch nicht ganz manifestiert zu haben, wäre ja in diesem Beispiel eBay Kleinanzeigen, die ersten 7, 8 Treffer anschauen, ah, okay, da ist jemand für 80, aber so ein bisschen Schrödingers Mikrofon, da gibt's vielleicht auch noch auf Seite 2 oder 3 ein Angebot für 70, 75 Euro, da ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, aber ich weiß, also.
Nee, also ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Für mich, ich filter immer nach Preis, ich will immer das günstigste Angebot haben. So, warum? Damit ich da schon mal den niedrigsten Preis habe. Wenn das Mikrofon jetzt einen Kratzer hat und so, das interessiert mich nicht. Das ist meine Butler. Ja, und damit würde ich gegebenenfalls auch an den Markt herantreten. Na, du kannst natürlich, wenn du sagst, diese 70 Euro, die du da irgendwo gefunden hast, sind ein absoluter Kampfpreis, da würde ich mir das sogar ausdrucken. Da würde ich mir sogar vorlegen, damit ich in meinem Kopf in der dritten Verhandlung viel, viel stärker bin. Ja, weil mich das natürlich auch mich selber beeinflusst, positiv beeinflusst für die Verhandlung. Ja, verstehst du, was ich meine? Mir geht's darum, dass ich einfach Alternativen habe, dass ich selber für mich überzeugt bin, dass 70 Euro ein absolut fairer Preis ist für dein Mikrofon, auch wenn du 90 haben willst. Mhm.
Gut, da kommen natürlich noch Faktoren dann rein, dass du kannst es direkt haben. Das ist natürlich, dann hat der auch einen gewissen Wert, ne?
Genau. Auch das ist was in der dritten Verhandlung sofort gelöscht werden muss. Diesen Drang, etwas sofort haben zu wollen, kenne ich nur zu gut, aber der ist natürlich tödlich, wenn du jetzt verhandelst. Ne? Also, wenn du mir sagen würdest, ja, Daniel, du willst es ja, du kriegst es dafür auch sofort, würde ich sagen, interessiert mich nicht. Wenn ich es bestelle, kriege ich es in 2 Tagen, ist für mich auch okay. Ist natürlich nicht okay, ich will es heute haben. Aber dieses haben wollen, davon musst du dich in der dritten Verhandlung lösen, weil das blockiert dich ungemein. Du musst lernen, ich sage bewusst müssen, du musst lernen, diesen delayed return, diesen verspäteten Return, gut zu finden, zu akzeptieren und auch zu wollen. Diesen Immediate Return, der ist oft hinderlich, weil dann zahlst du Aufpreis. Definitiv. In fast jeder Verhandlung, wenn du den Immediate Return haben willst, also sofort die Belohnung, sofort das Mikrofon, dann wirst du hier mehr zahlen müssen. Das muss dir klar sein und deswegen verabschiede dich vom Immediate Return und sag dir, und wenn du es dir nur vorgaukelst, und da empfehle ich übrigens ganz, ganz oft immer wieder ein Mantra. Nämlich das Mantra, ich brauch's nicht. Oder das Mantra, ich brauche es heute nicht. Sag dir das 10-mal vor einer Verhandlung. Ich brauche den Lieferanten nicht. Oder ich brauche diesen Deal nicht zwingend. Und schon wirst du etwas gelassener. Das hört sich jetzt esoterisch an. Es mag Menschen geben, die sagen, oh, jetzt wird es aber schwierig mit dem Kagel. Aber ich sag dir was, wenn du es dir selber einredest, hilft das.
Würdest du denn sagen, ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich dadurch aber auch ein bisschen Euphorie verliere. Wenn ich jetzt, ich will das haben, ne, und jetzt rede ich mir aber vorher ein, ach, so wichtig ist es nicht, ich brauche es eigentlich gar nicht. Och, und dann gehe ich in die Verhandlung. So gibt's doch dieses Beispiel mit dem, behalten Sie Ihren Scheißhammer selber, ne? nachher sitze ich da und jetzt in diesem Mikrofonbeispiel sagst, komm, behalt dein scheiß Mikro, ich will es gar nicht.
Das hat mir schon oft das Leben gerettet, Nils. Was glaubst du, wir sind ja oft in Verhandlungssituationen, wenn wir emotional engagiert sind. Wenn wir sagen, boah, ich will das unbedingt, das ist heißer Shit, ich brauche das jetzt. So, und wenn du dir das einredest, du sagst, nee, ich warte noch einen Tag, ich gehe da jetzt nicht in die Verhandlung, ich brauche das vielleicht gar nicht. Dann stellst du nach einem Tag, nach einer Woche fest, ich brauche es echt nicht. Ja, was hätte ich vor einer Woche Geld dafür ausgegeben? Gott sei Dank habe ich nicht verhandelt. Gott sei Dank habe ich mir gesagt, dass ich es nicht brauche. Ich bin ein großer Freund davon, es dir selber einzureden, zu sagen, vielleicht brauche ich es gar nicht so sehr. Ja, das ist im B2B-Bereich natürlich eine ganz andere Nummer. Wir reden jetzt über B2C-Sachen, über Waschmaschine oder Stereo oder Fernseher oder so. Aber im B2B-Bereich kannst du das nicht, weil im B2B du, oder kannst du es häufig nicht. Auch im B2B-Bereich kannst du dir selber einreden, ich brauche diesen Lieferanten nicht. Oft ist es nämlich Faulheit, warum wir den Lieferanten nicht wechseln wollen in der Einkaufssituation. Ja, das ist pure Faulheit und Bequemlichkeit, klingt etwas besser, warum ich meine, den Lieferanten zu brauchen. Aber auch das ist ganz oft nicht die Wahrheit. Genauso wie ich den Deal im Verkauf nicht immer brauche. Natürlich gibt es Situationen, wo ich den Deal zwingend brauche, aber es gibt ganz oft Situationen, wo ich mir ernsthaft sagen muss, den Deal, ich bin nicht angewiesen auf diesen Deal. Die Welt dreht sich weiter, wenn ich diesen Deal nicht gewinne heute. Und ich kriege auch weiterhin mein Gehalt. Und wenn du so reingehst vorher, dann bist du schon ein bisschen entspannter und ein bisschen lockerer.
Ich würde gerne nochmal dieses gleiche Beispiel mit dir durchspielen. Diesmal aber mit der einen Veränderung, ich will gar nicht verkaufen. So, wir hatten ja jetzt vorher das Beispiel, dass du, keine Ahnung, gehört hast, ich will mein Mikrofon verkaufen. Jetzt will ich mein Mikro nicht verkaufen. Du hörst aber, dass es extrem gut ist und du willst es haben. So ist die Situation. Und wir verhandeln, oder du willst jetzt in einer Minute zu mir und willst mir mein Mikrofon abkaufen. Was passiert jetzt bei dir in der inneren Verhandlung?
Ja, das ist für mich, also wenn ich das weiß, dass du überhaupt nicht verkaufen willst, ist das für mich natürlich einer der denkbar schlechtesten Ausgangslagen, die ich überhaupt mir vorstellen kann. Ja, das heißt, hier ist wieder dasselbe Prozedere. Ich muss mir Ausgangsbasen schaffen. Wenn du allerdings gar nicht verkaufen willst, dann wird es jetzt in der Tat schwierig. Das heißt, jetzt müsste ich mir überlegen im Vorfeld, welchen Zusatznutzen, welche Kuchenstücke, du erinnerst dich, wir haben drüber gesprochen, welche Kuchenstücke können dich interessieren, die mich wenig kosten, dir aber viel bringen, damit du doch bereit bist, dein Mikrofon zu verkaufen. Das heißt, ich muss jetzt meinen Preis mit Zusatznutzen aufladen, wenn ich denn nicht bereit bin, mit meinem Preis sehr viel höher zu gehen. Ich setze ja immer voraus, dass ich im Preis bei 70, 80 Euro bleiben will. Und es ist völlig klar, wenn ich bereit 120 Euro zu bezahlen, dann würdest du es natürlich verkaufen. Aber das ist ja Schwachsinn in der Situation. Sprich, ich will die 70 Euro zwar nur bezahlen, du willst nicht verkaufen und dann muss ich Zusatznutzen stiften. Dann muss ich gucken, was kann ich dir noch anbieten? Was kannst du noch gebrauchen? Welchen Nutzen hast du davon, wenn du es mir verkaufst? Das wird dann in der Tat etwas schwierig.
Lass uns mal die Rollen tauschen. Ich möchte was von dir kaufen. Du bist jetzt auf der Verkäuferseite und du weißt, jetzt mal egal, was es ist, ne, so ich komme in einer Minute zu dir und möchte was von dir kaufen. Was läuft dann in deiner inneren Verhandlung ab?
Also, dann ist mein innerer Kompass immer, ich will nicht verkaufen. Selbst wenn ich das überhaupt, nehmen wir mal wieder ein Mikrofon, ich hänge überhaupt nicht an dem Mikrofon, im Gegenteil, ich bin gar kein Fan von dem Mikrofon, dann werde ich mir im Kopf schon sagen, ich muss das nicht verkaufen, ne? Ich bin auch nicht auf das Geld angewiesen, ich brauche auch nicht das Mikrofon, etc. Ne? Und dann würde ich im Verkauf eben genau dasselbe machen, wie eben im Einkauf. Ich würde auf eBay Kleinanzeigen gehen, nur würde ich den Filter jetzt anders setzen und sagen, wie wird dieses Mikrofon denn im teuersten Fall angeboten? Und dann sehe ich da 98 Euro für gebrauchte Mikrofone, die neu 100 kosten. Und dann würde ich das vor mich hinlegen und sagen, also 98 Euro, das sind die Preise für diese Mikrofone. Unter dem werde ich sowieso nicht verkaufen, weil ich brauche es ja auch gar nicht. Ich möchte es auch gar nicht verkaufen. Weil, also das wäre das eine. Ja, also ich würde mir, das Thema ist ja viel, viel komplexer, dritte Verhandlung. Ich würde mir zum Beispiel auch einen Leitfaden machen oder einen Kompass, wie ich in das Gespräch einsteigen würde. Ich würde zum Beispiel mir einen genauen Leitfaden machen, dass ich am Anfang gar nicht über das Mikrofon reden würde, dass ich gar was ganz anderes reden würde, um dir mit allen Sinnen zu zeigen, dass ich überhaupt kein Interesse hätte, das zu verkaufen. So ganz nebenbei, ach, warum treffen wir uns eigentlich? Ach, du wolltest ja das Mikrofon, stimmt ja, erzähl mal. Und das passiert eben vorher schon mit einem kleinen Leitfaden. Ich rede nicht von einer 5 Seiten Art und Weise, wie ich mich da vorbereite, sondern einfach mal so ein paar Bullets aufschreiben, wie verhalte ich mich in der Vorbereitung, was könnten Argumente sein für mich, für dich. Warum? Weil es gibt mir eben wieder Sicherheit und eine breite Brust in der Verhandlung.
Würdest du dich auch selber belügen? Angenommen, du musst verkaufen? Also, du hast ja gerade eben gesagt, ich muss nicht verkaufen, interessiert mich nicht. Ist es, würdest du dich da auch, also angenommen, du müsst heute Abend wird dein Vermieter kommen und wird sagen, Herr Kagel, ich brauche 98 Euro von Ihnen, sonst fliegen Sie aus der Wohnung raus. Ich komme und will ein Mikrofon kaufen. Würdest du dann trotzdem in deiner inneren Verhandlung sagen, ich muss nicht verkaufen? Völlig egal.
Ja, sicher. Was glaubst du, wie oft wir, also erstens, das klingt jetzt erstmal brutal, aber erstens, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jeder von unseren Hörerinnen und Hörern sich jeden Tag dutzende Male selber belügt. Ja, anders halt man es ja ganz oft nicht aus. Also sich selbst zu belügen ist für uns völlig normal. Das Problem ist, das passiert oft unbewusst und nicht bewusst. Hier in deinem Beispiel passiert es eben bewusst. Und da kann so etwas hervorragend funktionieren. Das ist die Self-Fulfilling Prophecy. Das sind die Art und Weise, wie wir mit uns selber arbeiten, hängt ganz maßgeblich oder beeinflusst ganz maßgeblich unsere Ergebnisse. Wenn ich der Meinung bin, dass ich das nicht muss, dann fange ich an, irgendwann zu glauben. Wenn ich mir nur oft genug einrede, ich muss nicht verkaufen, glaub mir es, irgendwann bin ich davon überzeugt, dass es so ist. Und dann trete ich auch entsprechend auf. Das ist Mentalarbeit und das ist richtig hart. Ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel, wo so es ganz extrem ist, nämlich in der Gehaltsverhandlung, speziell bei Frauen. Wir wissen, dass wir beim Frauen ganz oft den Hochstapler-Effekt haben. Frauen, ich sage jetzt überwiegend Frauen, halten sich für Hochstaplerinnen, wenn sie zu viel Gehalt fordern. Das ist der sogenannte Hochstapler-Effekt. Sie denken, sie fühlen sich wie ein Hochstapler, sie finden es unverschämt, wenn sie 500 Euro mehr Gehalt fordern. Warum? Weil sie glauben, dass sie das nicht wert sind. Und ich sage meinen Klientinnen unter anderem auch immer wieder, rede dir genau das Gegenteil an. Steh morgens auf und sag dir fünfmal, ich bin das Geld locker wert. Ich bin das Geld locker wert. Ich bin noch viel mehr wert. Das ist mit allem so. Du musst es nur oft genug hören, in dem Fall dir selber sagen, und dann fängst du an, es selber zu glauben. Das ist ein sehr mächtiges Mittel, um dich umzuprogrammieren. Wir reden hier von Glaubenssätzen. Darüber haben wir schon oft gesprochen. Und Glaubenssätze sind etwas sehr, sehr Mächtiges. Die meisten haben es halt leider nur unbewusst und unbewusst, sind es halt meistens schlechte Glaubenssätze oder Glaubenssätze, die ich nicht bewusst zur Beeinflussung einsetzen kann. Aber ich nutze positive Glaubenssätze ganz oft, um mich zu programmieren. Ganz oft.
Fangen wir mal an, Beispiele zu geben, wie ich das trainieren kann. Also ich möchte jetzt als Zuhörer, Zuhörerin sagen, ey, das hört sich gut an. Ich will das trainieren. Ich will besser werden in Glaubenssätzen, in der dritten Verhandlung. Wie kann ich das trainieren? Wie würde sowas laufen?
Ich möchte mal ein Beispiel geben, woran das klar wird. Ich trainiere 180 Tage im Jahr. Ich stehe also 180 Tage im Jahr vor Menschen, was für einen Trainer schon eine ganz schöne Hausnummer ist. Ja, oder ich coache. Und was glaubst du, an wie vielen Tagen ich nicht gut drauf bin, ich vielleicht auch mal ein Eheproblemchen habe oder ich Zahnschmerzen oder Hunger habe? An ganz, ganz vielen Tagen ist das sicherlich der Fall. Aber ich kann mir nicht erlauben, morgens zu meinem Coachie oder zu meinen Teilnehmenden hinzugehen und zu sagen, Leute, ja, der Tag ist nicht mein Freund, hoffentlich wird es mein Lehrer. Das ist halt schlecht, weil dann werden meine Teilnehmer sagen, okay, auf den habe ich keine Lust. Das heißt, ich habe die Verantwortung, mir morgens schon einzureden, dass ich gut drauf bin. Und genau das mache ich. Ich sage mir dann morgens vorm Spiegel, und genau so passiert das auch, morgens vorm Spiegel, ich fühle mich fit, stark und gesund. Ich fühle mich fit, stark und gesund. Ja? Klingt für manche jetzt etwas esoterisch, etwas komisch, aber ich sag dir was, danach geht's mir besser. Genauso wie ich selber lache. Ich lache 17 Sekunden lang oder ich höre mir den Witz vom Olli an, keine Ahnung. Irgendwas tue ich, damit ich mich selber konditioniere. Und das kannst du in der Verhandlung auch tun. In der Verhandlung kannst du das genau so machen und sagen, ich bin meinen Preis wert, ich bin noch viel zu günstig, ich biete viel zu günstig an, ja. Auch da gibt es dutzende Glaubenssätze, die du dir selber einreden kannst, um dich selber in guten Zustand zu bringen. Weil Zustandsmanagement ist für mich eines der wichtigsten Themen, um die dritte Verhandlung zu gewinnen. Wenn du selber schon mies drauf bist, wie willst du denn dann andere überzeugen?
Macht Sinn. Ich bin gespannt. Ich nehme das mal als Hausaufgabe mit. Also ich werde mir mal so ein paar Glaubenssätze aufschreiben. Ich werde das mal probieren. Ich werde mal in der nächsten Folge...
Wenn ich dich unterbreche, gerne. Nils. Bevor du dir auch Glaubenssätze aufschreibst, die du haben möchtest, gebe ich dir erstmal eine Hausaufgabe mit. Mach dir doch erstmal Gedanken, welche Glaubenssätze du so in deinem Kopf hast, die dich in der Verhandlung behindern. Zum Beispiel der Preis, unser Preis von unserer Dienstleistung ist viel zu hoch, der Wettbewerb ist immer günstiger. Das ist ein Glaubenssatz, der da nicht hingehört. Überprüf mal deine Glaubenssätze und guck mal, was du alles so an hinderlichen Glaubenssätzen in deinem Kopf hast, bevor du anfängst, positive Glaubenssätze zu etablieren.
Nehme ich mit, und ist auch eine Einladung an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das vielleicht auch mal als Hausaufgabe mitzunehmen. Daniel, haben wir was Wichtiges vergessen zum Thema dritte Verhandlung? Dann bitte jetzt noch ergänzen.
Ich könnte so viel zum Thema dritte Verhandlung sagen. Ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, dass die dritte Verhandlung weit vorher anfängt, bevor du überhaupt mit dem Kunden sprichst. Nämlich, und damit sind wir auch wieder beim Thema Glaubenssätze. Überprüf mal, welche Glaubenssätze du nicht nur zu deinem Preis hast, sondern ich lade euch ein, überprüft mal die Frage, welchen Glaubenssatz habe ich überhaupt zu meiner Company? Ja? Es gibt eine Gallup-Studie, wo sagt, 40% aller Mitarbeitenden haben innerlich schon gekündigt. Ja? Darunter sind sicherlich auch viele Einkäufer oder viele Vertriebsmitarbeiter oder sonst irgendwas, wo ich sage, wenn du so eine Einstellung hast, ist das brandgefährlich. Wie ist deine Einstellung zu dir selbst? Fühlst du dich unterlegen? Ich hatte früher immer einen Vorgesetzten, vor dem hatte ich panische Angst. Das war so ein Alpha-Tier, wo ich genau gewusst habe, wo ich mir den Glaubenssatz gesagt habe, wenn ich mit dem verhandle, ziehe ich den Kürzeren. Gegen den kann ich nicht gewinnen. Ja, das ist schlecht. Schlecht, wenn du so rangehst. Also, wie ist dein Glaubenssatz zu dir selber? Bist du es dir denn wert bei Gehaltsverhandlungen? Ist dein Produkt, welchen Glaubenssatz hast du zu deinen Dienstleistungen, zu deinen Lösungen? Sagst du, naja, bei unseren Lösungen läuft eigentlich 80% nur falsch, nur schief. Ich war gestern bei einer Firma, das kannst du dir nicht vorstellen, da sagen mir die Mitarbeitenden, bei uns läuft 90% nur schief. Ja, also muss ja kein Prophet sein, um zu wissen, wie die in der Verhandlung performen, wenn die sagen, bei uns läuft 90% nur schief. Die wissen ja, die denken ja, das Produkt, was ich verkaufe, die Dienstleistung, die ich verkaufe, die ist es ja gar nicht wert, verkauft zu werden, wenn 90% schief läuft. Ja, das Gegenteil muss der Fall sein. 90% von dem, was wir anbieten bei unseren Kunden, läuft super. So gehe ich in die Verhandlung. Aber das Problem ist halt, und das ist das, was ich immer wieder sehe bei vielen Menschen, die haben halt nur die Innenansicht. Viele Menschen kennen nur die Innenansicht von ihrer Company. Wozu führt das? Das führt dazu, dass viele Menschen innerlich eben die ganzen Probleme, Sorgen, Nöte kennenlernen und wissen, dass sie zu teuer sind, weil sie das ständig gesagt bekommen und sehen, welche Probleme es da alles gibt. Klar, in der Innenansicht ist das auch so, weil du eben oft mit Problemen konfrontiert wirst. Die Außenansicht ist aber eine ganz, ganz andere. Und die Realität ist auch eine ganz andere. Die Realität ist nämlich, dass 90-95% super laufen, sonst wird es deine Firma gar nicht geben, gar nicht mehr geben. Aber wenn wir halt nur die Innenansicht haben, bekommen wir halt ganz schnell diesen subjektiven Eindruck, alles läuft schief. Warum? Weil das unsere Wahrnehmung ist. Aber unsere Wahrnehmung kann uns halt täuschen und das tut sie leider oft auch.
Daniel, da machen wir einen Punkt hinter. Wunderbar. Vielen Dank für den spannenden Einblick in die dritte Verhandlung. Ich glaube, viele haben was mitgenommen, werden es ein bisschen probieren, austesten. Mit Sicherheit auch da scheitern. Aber ich glaube, sind viele kleine Stellschrauben, die auch sofort einen Effekt haben. Ich fange damit an und werde berichten, welche Glaubenssätze ich korrigiert habe und welche ich neu aufgenommen habe. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.